Liebe Gemeinde, je enger der Ring um die Stadt sich zusammenzog, je näher man die feindlichen Soldaten ahnte, umso lauter haben sie drin gesungen. Umso schneller haben sie die Weingläser an den Mund geführt. Sie, das sind der König Belsazar und seine 1000 Mächtigen, wie es in dem Text heißt, seine führenden Beamten, seine engsten Berater, seine besten Mitarbeiter. Wenn man die Geschichte, die Sie auf Ihrem Gottesdienstzettel vor sich haben, und dort rechts sind noch einige Zettel, wer noch einen braucht, wenn man diese Geschichte nur so für sich nähme, ohne den historischen Zusammenhang, dann könnte man meinen, das sei einfach ein weiteres Bankett, bei dem es sich die Haute Volée auf Staatskosten gut gehen lässt. Oder es sei einfach so eine weitere dekadente Promi-Fete, bei der die Klatschreporter nach neuen Skandalen suchen und die Teilnehmer ihre neueste Garderobe vorführen. Der Wein fließt in Strömen. Je später der Abend, desto lauter die Lieder. An Frauen, Ehelichen und anderen besteht auch kein Mangel. Genau so beschreibt es unser Predigttext in den ersten 4 Versen. Und ich möchte Sie bitten, dieses 5. Kapitel des Danielbuches zur Hand zu nehmen, auf der Rückseite Ihres Gottesdienstzettels. König Belsazar machte ein herrliches Gastmahl für seine 1000 Mächtigen und soff sich voll mit ihnen. So die drastische Luther-Übersetzung. Wörtlich heißt es, er ließ vor den 1000 den Wein auffahren. Und als er betrunken war, ließ er die goldenen und silbernen Gefäße näherbringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel zu Jerusalem weggenommen hatte, damit der König mit seinen Mächtigen, mit seinen Frauen und mit seinen Nebenfrauen daraus tränke. Da wurden die goldenen und silbernen Gefäße herbeigebracht, die aus dem Tempel, aus dem Hause Gottes zu Jerusalem weggenommen worden waren. Und der König, seine Mächtigen, seine Frauen und Nebenfrauen tranken daraus. Und als sie so tranken, lobten sie die goldenen, silbernen, ehernen, eisernen, hölzernen und steinernen Götter. Das ist die Situation. Was für eine laute und doch so banale Szene. Erst auf den zweiten Blick wird deutlich, wie viel Angst sich hinter diesem Gegröle versteckt. Erst bei genauerem Hinsehen kann man etwas spüren von der stillen Verzweiflung, die diesen Menschen im Nacken sitzt und der sie sich vielleicht nur mal für ein paar Stunden, entziehen wollen. Was ist hier los? Nebukadnezar, der Architekt des babylonischen Weltreiches, ist seit über 20 Jahren gestorben. Letzten Sonntag hatten wir ja das Finale des Lebens von Nebukadnezar genauer untersucht, in Daniel 4. Hatten gesehen, wie er auf den letzten Metern umgekehrt ist zu dem lebendigen Gott. Und waren zu der Überzeugung gekommen, dass das offensichtlich, soweit man das von außen beurteilen kann, eine echte Umkehr, eine echte Bekehrung gewesen sei. Das liegt mehr als 20 Jahre zurück. Und als er starb, um das Jahr 561 herum, 561 vor Christus, da hatte er ein funktionierendes politisches System aufgebaut. Den Leuten in seinem Reich ging es, nach allem, was wir wissen, gar nicht mal so schlecht. Er hatte teilweise gute Berater, nicht zuletzt den gläubigen Daniel, den jüdischen Propheten. Nur eine Aufgabe hatte Nebukadnezar nicht gelöst. Er hatte die Nachfolge nicht gründlich geklärt. Und so gab es nach seinem Tod, wir würden sagen ja fast italienische Verhältnisse, da die Herrscher ständig wechselten in den ersten Jahren. Erst ein Sohn, der war ziemlich unbedeutend, Amel Marduk, dann ein Schwiegersohn, dann dessen Sohn, die haben sich immer mal versucht am Zepter des Herrschers, aber die mächtige Priesterschaft hat da irgendwann nicht mehr mitgespielt. Und dann brachten sie in einem Aufstand Nabonidus an die Macht. Dieser Nabonidus oder Nabonid, der gehörte nicht zu der unmittelbaren Nachkommenschaft Nebukadnezars, aber er war immerhin verheiratet mit einer von dessen Töchtern, also sein Schwiegersohn. Und dieser Nabonidus erwies sich als ein brauchbarer, scharfsinniger König. Der hatte also auch eine Tochter Nebukadnezars geheiratet. Und gemeinsam bekamen sie dann einen männlichen Nachkommen, der auf den Namen Belsazar hörte. Das ist der Belsazar aus diesem 5. Kapitel. Und dieser Belsazar, so haben sie messerscharf geschlossen, zumindest die Damen unter Ihnen, weil die sich mit Verwandtschaftsverhältnissen ja immer besser auskennen. Dieser Belsatar ist also ein Enkel Nebukadnezars. Ein Sohn einer der Töchter Nebukadnezars mit dem Schwiegersohn Nabonidus. So, war wenigstens ein Stück Dynastie gewährleistet. Durch Belsatar, den Enkel Nebukadnezars. Die Einzelheiten finden sich gar nicht alle in der Bibel, sondern stammen teilweise aus anderen Quellen, die im Verlauf des letzten Jahrhunderts so nach und nach aufgetaucht sind und die sich sehr stimmig mit dem Buch Daniel ergänzen. Das ist hochinteressant. Bis dahin hatte nämlich die Bibelkritik auch unser fünftes Daniel-Kapitel nur zu gern in das Reich des Märchens abgeschoben. Weil man immer sagte, wir haben keinen archäologischen Fund mit dem Namen Belsatar zum Beispiel. Also kann es den nicht gegeben haben. Und dann ging es immer nach dem Motto, die Bibel hat es wohl nur erfunden. Aber je länger man forschte, je mehr Informationen zusammenkamen, umso klarer wurde, wie akkurat auch dieses fünfte Kapitel mit den historischen Einzelheiten umgeht. Eine ganz wichtige Beobachtung. Die Christen haben das schon vorher gewusst. Und ein Ausleger schreibt schließlich, auslegungsgeschichtlich brachte Daniel 5 einen Triumph des biblischen Berichtes über die historische Skepsis. Ein Triumph des biblischen Berichtes über die historische Skepsis. Unser Belsatar ist seit circa 550 vor Christus als König von Babel eingesetzt, obwohl der Vater Nabonidus noch lebt. Die beiden haben also eine Zeit lang gemeinsam geherrscht. Nabonidus und sein Sohn Belsatar. Das muss auch ganz gut funktioniert haben. Und es bestand auch ein strategischer Grund, warum Nabonidus den Belsatar schon so früh als Mitregenten einsetzte. Der Vater ahnte nämlich, dass die babylonische Position als Weltmacht zu bröckeln begann. Das war das Problem. Dem Nabonidus war nicht entgangen, dass der Perserkönig Kyros seine Position immer mehr ausbaute. Und man wusste, irgendwann würde er nach dem großen Coup greifen. Irgendwann würde Kyros zuschlagen und die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Also versuchte Nabonid, das babylonische Weltreich zu stärken, durch weitere Verbündete, durch weitere Koalitionen. Er ging für eine Zeit in die Stadt Thema, um die Region Nordarabien auch unter seine Kontrolle zu kriegen. Das war die Strategie. Und damit wollte er Kyros in Schach halten. Und während dieser Zeit in Nordarabien konnte er sich natürlich nicht um Babel kümmern und setzte deshalb seinen Sohn als Regenten von Babel ein. Dadurch wurde Belsatar, also noch zu Lebzeiten des Nabonidus, König von Babel. Und das funktionierte 10 Jahre lang gar nicht schlecht, so von 550 bis 540. Und trotzdem ließ sich Kyros von seinen Supermachtplänen nicht abbringen. Im großen Bogen kesselte er das babylonische Reich immer weiter ein. Und dann endlich, 539 vor Christus ist es soweit. Eine persische Armee überschreitet die babylonische Grenze. Und dann arbeiten sich die Truppen in kleineren und größeren Schlachten immer weiter vor bis zur Hauptstadt. Und schließlich im Oktober 539, so relativ genau können wir das bestimmen, im Oktober 539 zieht sich der Ring um die Stadt immer mehr zusammen. Und alles spitzt sich zu auf jenen Entscheidungstag, von dem unser fünftes Kapitel berichtet. Was sie vor sich haben, das ist der Bericht über eine einzige Nacht. Man könnte als Überschrift auch drüber setzen, eine Nacht im Oktober. 539, eine Nacht im Oktober. Aber in dieser Nacht, da stürzt ein Weltreich, das jahrzehntelang alles beherrscht hatte. Da stürzt es einfach in sich zusammen. Und darum wollen wir jetzt genauer hinsehen, was ist da passiert. Nur eine Nacht könnten wir diesen Text überschreiben oder wie ein Weltreich stürzt. Und was Sie hier lesen, das ist ein Drama. Das hat sich alles so ereignet, aber es hat sich ereignet als ein Drama, ein reales Drama. Und damit wir dieses Drama besser überblicken können, habe ich es unterteilt in 5 Akte. Also dieses Drama geht in 5 Akten über die Bühne der Weltgeschichte. Und wir sehen, wie sich die ganze Welt in einer Nacht verändern kann. Als Deutsche denken wir da natürlich sofort an die Nacht im November 1989. Als unsere Mauer fiel, da hat sich auch viel geändert in einer Nacht. Wir gehen jetzt zurück in den Herbst 539. Und ich hoffe, Sie werden sehen, auch wenn das zeitlich schon so weit weg ist, werden doch die Fragen, um die es hier geht, uns ganz, ganz nahe sein. Kommen wir also zum ersten Akt. Die Verse 1 bis 4 haben wir schon gelesen. Wir beschreiben diesen ersten Akt mit den Worten Gelage am Abgrund. Gelage am Abgrund. König Belsazar macht ein herrliches Mahl für seine 1000 Mächtigen und sofft sich voll mit ihnen. Wissen Sie, die Truppen des Kyros rücken immer näher. Und Belsazar feiert ein trotziges Fest. Ist es der Hochmut der Verzweiflung? Warum macht er das? Er weiß doch, dass die persischen Truppen schon in die Vorstadtbezirke eingerückt sind. Gut, in diesem Palast fühlen sie sich noch einigermaßen sicher. Den hatte Nebukadnezar noch erbauen lassen. Dieser Palast lag da wie eine Trutzburg, wie eine kleine Festung. Man hatte Lebensmittelvorräte in Hülle und Fülle angelegt. Das beschreiben auch viele griechische Autoren, wie gut die also versorgt gewesen sind. Und vielleicht sitzen sie da und feiern und hoffen einfach auf ein Wunder. Ganz irrational. Herodot, der Schriftsteller, der im Jahrhundert danach lebte, also das spielte hier im 6. Jahrhundert vor Christus, Herodot schrieb im 5. Jahrhundert vor Christus, er hat diesen Abend auch festgehalten. Und Herodot schreibt, man feierte ein Fest, man tanzte und war guter Dinge. Xenophon schreibt ganz Ähnliches über diese Nacht. Vielleicht wollte Belsazar mit diesem Festmahl auch ein Zeichen des Optimismus setzen. So schnell geben wir nicht auf. Und wenn Kyros kurz vor dem Palast steht, wir halten durch. Er wollte sicherlich seine Getreuen nochmal motivieren, wollte sie bei der Stange halten. Vielleicht wollten die Menschen auch einfach nur ihre Angst betäuben. Und womöglich hofften sie wirklich, dass ihre Götzen das Schicksal doch noch einmal wenden könnten. Und dann, nachdem der Wein seine erste Wirkung getan hat, sehen wir, wie der König eine weitere Grenze überschreitet. Vers 2. Und als er betrunken war, ließ er die goldenen und silbernen Gefäße herbringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel zu Jerusalem weggenommen hatte, damit der König mit seinen Mächtigen, mit seinen Frauen, mit seinen Nebenfrauen daraus tränke. Da wurden die goldenen und silbernen Gefäße herbeigebracht, die aus dem Tempel, aus dem Hause Gottes zu Jerusalem weggenommen worden waren. Und sie tranken daraus. Nebukadnezar wird hier Vater von Belsazar genannt. Im Semitischen kann man einen Großvater auch Vater nennen und einen Enkel auch Sohn. Es ist also klar, dass hier mit Vater der Großvater gemeint ist. Der Großvater von Belsazar, also Nebukadnezar. Und Belsazar lässt jetzt also in seiner Weinlaune die alten Beutestücke kommen aus dem Archiv, die man damals im Jerusalemer Tempel geklaut hatte, die damals zum alttestamentlichen Gottesdienst dazugehörten. Und dann benutzt er diese religiösen Gegenstände absichtlich zu völlig anderen Zwecken. Er missbraucht sie. Das ist ein ganz zielgerichteter Missbrauch, eine Zweckentfremdung, eine absichtliche Verunehrung der liturgischen Geräte. Eine Provokation, ein Frevel gegenüber dem Glauben des Alten Testaments. Und wir fragen, warum macht er das? Will er sich einreden, dass die babylonischen Götter doch stärker sind als der Gott Israels? Oder ist das nur einfach eine Weinlaune, der er nachgibt? Vielleicht hat er ja auch ein psychologisches Motiv. Diese Gefäße erinnern ja woran? Sie erinnern an die alten Schlachten, an die alten Siege. Und diese Gefäße sind eng verbunden mit der Eroberung Israels vor über 60 Jahren. Damals waren wir Sieger, als wir diese Gefäße eroberten. Damals stiegen wir zur Weltmacht auf. Damals glaubten sie, sich über den Gott der Bibel hinwegsetzen zu können. Damals schien alles möglich zu sein. Damals, so dachten sie, stand ihnen der Himmel offen und kein Volk der Welt konnte ihnen widerstehen. Und an diese glorreiche Vergangenheit, wie er meinte, will Belsazar wahrscheinlich anknüpfen, erinnern. Seht, das war damals möglich. Sollte das nicht auch heute möglich sein durch unsere babylonischen Götter gegenüber den Persern? Und dann Vers 4. Und als sie so tranken, lobten sie die goldenen, silbernen, ehernen, eisernen, hölzernen und steinernen Götter. Überlegen Sie mal, was für eine widersinnige, bizarre Situation ist das. Hunderte von Menschen setzen in dieser verzweifelten Situation ihre ganze Hoffnung auf totes Material. Auf hölzerne, silberne, steinerne Götzen. Hunderte von Menschen. Und die Tragik ist, sie rechnen damit, dass die toten Götzen irgendwie helfen. Aber der Einzige, der wirklich helfen könnte, mit dem rechnen sie nicht. Schlimmer noch, sie rechnen nicht nur mit ihnen nicht, sondern sie verhöhnen ihn. Und sie meinen, sie könnten sich das leisten. Und dann sind sie noch so naiv zu glauben, sie kämen damit durch. Das erscheint uns schrecklich, aber in anderer Hinsicht machen wir oft nicht auch einen ähnlichen Fehler. Wir rechnen mit lauter toten Dingen. Wir rechnen mit lauter begrenzten Mitteln, möglicherweise auch mit Menschen. Darauf setzen wir unsere ganze Hoffnung. Aber der Einzige, der wirklich helfen könnte, der wahre, lebendige Gott, mit dem rechnen wir so wenig. Auf den setzen wir so wenig. Auf den hoffen wir so wenig. Hier sind es die Götzen. Und die Götzen ihrer Wahl bleiben stumm. Aber der lebendige Gott, mit dem sie glauben, längst fertig zu sein, dieser lebendige Gott, der meldet sich plötzlich zu Wort. Und während sie noch weinselig ihre Götzenlieder durch den Festsaal tönen lassen, wird Belsazar von einem Moment zum anderen in die harte Wirklichkeit zurückgeholt. Und das sehen sie in Vers 5. Im gleichen Augenblick gingen hervor, gespenstisch, Finger wie von einer Menschenhand, die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand in dem königlichen Saal. Und der König erblickte die Hand, die da schrieb. Da entfärbte sich der König, also er wurde leichenblass, und seine Gedanken erschreckten ihn, so dass er wie gelähmt war und ihm die Beine zitterten. Er bekam schlotternde Knie, dieser große König. Und das ist schon der zweite Akt, das ist ein sehr kurzer Akt. Störung aus dem Jenseits. Der erste Akt lautete Gelage am Abgrund. Und der zweite Akt ist ganz kurz eingeschoben, nur dieser fünfte Vers. Und den überschreiben wir mit den Worten Störung aus dem Jenseits. Man kann sich vorstellen, wie plötzlich ein Raunen durch diesen Saal geht. Wie sie ihre Gläser fester anfassen, wie sie sich die Augen reiben. Und wie sie überhaupt nicht einordnen können, was da geschieht. Und plötzlich erscheint an einer großen getünchten Wand ein rätselhafter Schriftzug. Vers 5 beschreibt hier noch eine Einzelheit, ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, gegenüber dem Leuchter, also gegenüber dem Kronleuchter an der Wand, so dass man das auch gut lesen konnte. Es war richtig illuminiert gewissermaßen, dieser Schriftzug in der Nähe des großen Kronleuchters war er zu sehen. Von Ausgrabungen wissen wir, dass dieser Thronsaal riesige Ausmaße hatte. Er war um die 17 Meter breit und 52 Meter lang. Also ein riesiger Festsaal. Und dann ist auf einer dieser riesigen Wände diese für die Babylonier fremde Schrift zu lesen. Man sieht den Rücken der schreibenden Hand und Gott redet dazwischen. Gott verschafft sich Zutritt zu diesem Fest. Keine Leibwache kann ihn daran hindern. Und irgendwann hat die Musikkapelle, wenn es denn eine gab, die Instrumente beiseite gelegt. Wir können uns vorstellen, wie viele Augen sich jetzt auf den König gerichtet haben dürften, auf den Hausherrn, auf den Führer. Was wird er jetzt machen? Wie wird er jetzt reagieren? Aber in diesem Moment ist eine Führungsstärke die weggeblasen, das sehen Sie im Vers 6. Da entfärbte sich der König, seine Gedanken erschreckten ihn, sodass er wie gelähmt war und ihm die Beine zitterten. Und darum überschreiben wir den dritten Akt, der hier in Vers 6 beginnt und bis Vers 16 durchläuft. Wir überschreiben diesen dritten Akt mit den Worten hilflose Furcht und eine letzte Hoffnung. Dritter Akt, Verse 6 bis 16, hilflose Furcht und eine letzte Hoffnung. Eben noch, machen Sie sich das mal klar, glaubte Nebukadnezar, sich über diese geraubten religiösen Geräte und dem Gott, der dazugehörte, lustig machen zu können. Und jetzt merkt er, dass er es hier mit einer Macht zu tun hat, gegen die er nicht den Hauch einer Chance besitzt. Und die nächsten Verse, die wir nicht auf unserem Zettel haben, aus Platzgründen, die erzählen dann, wie Belsazar in seiner Panik alle Gelehrten und Wahrsager zusammentrommelt und wir sollen diese Schrift entziffern und ihm sagen, was es bedeutet. Und es ist wie bei den Malen davor, sie können es nicht, sie kriegen es nicht raus. Belsazar braucht jetzt Übersetzungshilfe. Er braucht einen Schriftkundigen und das können ihm seine Leute nicht bieten. Und hier steht dann, dass er noch mehr in Panik geriet. In Vers 9, da heißt es, darüber erschrak der König Belsazar noch mehr und verlor seine Farbe ganz. Und auch seinen Mächtigen wurde Angst und Bange, hilflose Furcht. Diese führenden Politiker und Beamten und Strategen, die merken, dass ihnen die Situation entgleitet. Die merken auch, dass sie vor dieser drohenden Realität nicht einfach davonlaufen können. Dass sie sich auch nicht einfach davon trinken können. Die Wirklichkeit ist da. Hilflose Furcht, was tun? Und dann endlich wenigstens ein kleiner Hoffnungsschimmer. Endlich betritt eine Dame den Saal, die sich bezeichnenderweise bis dahin von diesem Fest ferngehalten hatte. Ich denke, es ist kein Zufall. Ich denke, es ist kein Zufall, dass diese Lady bei diesem Fest bis dahin nicht dabei gewesen war. Aber sie erfährt jetzt, was gelaufen ist. Sie wird um Hilfe gerufen und dann heißt es in Vers 10, ich empfehle Ihnen das zu Hause nochmal nachzulesen, da ging auf die Worte des Königs und seiner Mächtigen die Königin Mutter in den Saal hinein und dann begrüßt sie den König und versucht ihn ein bisschen zu beruhigen und sagt ihm, es gibt einen Mann in deinem Reich, der unter deinem Großvater schon gedient hat. Der wird eine Lösung finden, das ist Daniel, lass ihn rufen. Wer ist diese Königin Mutter? Es handelt sich mit großer Wahrscheinlichkeit um die Mutter Belsazars, also um die Frau Nabonids, um die Tochter Nebukadnezars. Wir haben das gut aufgedröselt. Also es wird die Tochter Nebukadnezars gewesen sein, eine seiner Töchter, die Mutter Belsazars. Diese Frau hat wirklich Charakter gezeigt. Sie hat nicht mitgemacht bei diesem Trinkgelage. Im Gegensatz zu vielen anderen Frauen, die dabei gewesen waren, die wir am Anfang lesen. Und jetzt in diesem dritten Akt tritt sie auf die Bühne. Sie beruhigt ihren Sohn und sie bringt dann die entscheidende Idee, den entscheidenden Hoffnungsschimmer ins Gespräch. Sie hat nicht vergessen, was ihr Vater dem Daniel verdankte. Sie hatte miterlebt, was dem widerfahren war. Sie hatte, denke ich, bestimmt auch etwas mitbekommen von der Bekehrung ihres Vaters Nebukadnezar. Sie hatte diese grauenvollen 7 Jahre miterlebt, als er wie ein Vieh im Zustand des Wahnsinns draußen in den Parkanlagen herumvegetiert war. Sie hatte das bestimmt mit Tränen gesehen und die Verzweiflung der Familie geteilt, als das passierte. Und dann hat sie mitbekommen, wie ihr Vater sich an den Gott Daniels, an den Gott der Bibel wandte und wie er wieder gesund wurde, wie er zum lebendigen Glauben an diesen Gott fand und anfing, ihn anzubeten. Und ich bin sicher, dass diese Frau dem Belsazar davon erzählt hat. Das lag noch gar nicht so lange zurück, gut 20 Jahre. Was sind 20 Jahre? Sie wird mit ihrem Sohn darüber gesprochen haben. Aber der junge König hatte diese Geschichte offensichtlich abgestreift. Er hatte sie ausgelöscht. Er hatte Daniel auch aufs Altenteil geschickt. Er hatte sich mit anderen Beratern umgeben. Er wollte nicht mehr auf die alten Fahrensleute setzen, die schon für seinen Großvater gearbeitet hatten. Und dann kommt es zu einer denkwürdigen Begegnung in Vers 13. Und das haben sie wieder auf ihrem Zettel. Da wurde Daniel vor den König geführt. Und der König sprach zu Daniel: Bist du Daniel, einer der Gefangenen aus Juda, die der König, mein Vater, also mein Großvater aus Juda hergebracht hat? Und dann schildert er ihm diese Situation. Es ist eine seltsame Stimmung in diesem Gespräch zwischen Daniel, dem alten Daniel, der auch schon so gut 80 sein dürfte jetzt, und dem jungen Belsazar. Jetzt brauchen sie ihn nochmal. Wissen Sie, wenn es ernst wird, wenn die großen, wenn die letzten Fragen auf uns zukommen, dann sucht die Welt nach einer Antwort. Warum ist es denn so, dass bei Flugzeugkatastrophen und Zugkatastrophen dann oft nach der Kirche, nach den Pastoren gerufen wird? Die Welt sucht eine Deutung, eine Orientierung, einen Trost, vielleicht aus irgendeiner anderen Welt. Sie suchen jemanden, der nicht nur die Schultern zuckt und sagt, es ist eben Schicksal, ich kann auch nicht mehr sagen. Und viele Menschen ahnen, dass diese Deutung der Situation dann nur von solchen Leuten kommen kann, die den Gott der Bibel kennen. Viele ahnen das. Und so ist es auch hier. Sie lassen den Daniel rufen. Und ich kann mir vorstellen, dass er lange auf diese Stunde gewartet hat. Und dass er sich darauf vorbereitet hat, dass er dafür gebetet hat, dass er gesagt hat, allmächtiger Gott, gib mir noch einmal die Chance, diesen Heiden, die in ihr Unglück rennen, deine Wahrheit zu sagen. Gib mir noch einmal diese Chance. Gib, dass sie noch einmal aufwachen. Und dann kommt diese Situation, wo allen anderen die Ideen ausgegangen sind, bekommt Daniel noch einmal dieses Forum, diese Kanzel im Festsaal zu Babel. Und er nutzt diese Situation. Jetzt, wo die Hunderte von Leuten sicherlich an seinen Lippen hängen und gucken, was dieser greise Prophet jetzt dem jungen König angesichts der nahenden Katastrophe sagen wird. Und damit kommen wir zum vierten und vorletzten Akt. Der fünfte ist dann nur noch sehr kurz. Der vierte Akt trägt die Überschrift Evangelisation im Thronsaal. Vierter Akt, Evangelisation im Thronsaal. Denn genau das ist es. Wozu der alte Prophet und Königsberater diese Gelegenheit nutzt. Ihm wird dann versprochen von dem König, wenn du helfen kannst, wie er es den anderen auch versprochen hatte, dann wirst du in Purpur gekleidet, kriegst eine goldene Kette und wirst der Dritte in meinem Reich. Also Nabonidus, Belsazar und Daniel. Und Daniel sagt gleich zu Beginn dieses Gesprächs, lass mal deine ganzen Insignien stecken, die brauche ich nicht. Er weiß wahrscheinlich, übermorgen wird das sowieso wertlos sein, was dieser König noch zu vergeben hat an Macht. Und dann fängt er an mit einem kurzen Vortrag. Ich will dir diese Schrift gern vorlesen, die da an der Wand steht. Ich will dir Gottes Botschaft erklären. Es sind nur 4 aramäische Wörter. Und ich werde dir erklären, was diese aramäischen Wörter bedeuten. Ich werde sie dir vorlesen und dir sagen, was Gott dir damit sagen will. Und dann nutzt Daniel noch einmal diese evangelistische Gelegenheit. Und das wollen wir in den nächsten Minuten uns noch angucken, weil es wichtig ist, dass wir den zusammen hier sehen. Es ist erstaunlich, wie lange Belsazar den Daniel reden lässt. Er kann richtig einen kurzen Vortrag halten und er gliedert seinen evangelistischen Vortrag in diesem vierten Akt in 3 Teile. Er erzählt erst die Geschichte des Großvaters, 18 bis 21. Dann redet er von der Schuld des Enkels, 22 bis 23 und am Ende schildert er das Urteil Gottes, 24 bis 28. Also zunächst die Geschichte des Großvaters ab Vers 18. Da erinnert er den Enkel nochmal. Da sagt er, mein König, Gott der Höchste hat dein Großvater Nebukadnezar Königreich Macht, Ehre und Herrlichkeit gegeben. Und um solcher Macht willen fürchteten und scheuten sich vor ihm alle Völker und Leute aus so vielen Sprachen. Er tötete, wen er wollte, er ließ leben, wen er wollte, er erhöhte, wen er wollte, er demütigte, wen er wollte. Als sich aber sein Herz erhob und er stolz und hochmütig wurde, da wurde er vom königlichen Thron gestoßen und verlor seine Ehre und wurde verstoßen aus der Gemeinschaft der Menschen und sein Herz wurde gleich dem der Tiere, also der Wahnsinn, Nebukadnezar Kapitel 4, und er musste bei dem Wild hausen und fraß Gras wie die Rinder und sein Leib lag unter dem Tau des Himmels und wurde nass, bis er begriff, dass Gott der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen. Gott der Höchste, und sie gibt, wem er will. Das ist die Geschichte des Großvaters. Denke, Belsatzer, dein Großvater verdankte seine Erfolge dem Herrn der Geschichte. Aber das wusste er nicht in allen Zeiten seines Lebens. Und er wollte diesen Gott nicht ehren. Er wollte sich vor diesem Gott, vor dem Herrn nicht beugen. Und dadurch ist sein Leben bitter gescheitert. Er landete bei den Tieren. Er wollte sich zu einem kleinen Gott erheben und landete bei den Tieren und wurde wahnsinnig und kam an seine letzten Grenzen. Aber dann blickte er noch einmal auf zu diesem lebendigen Gott. Wir haben das letzten Sonntag gesehen. Und er flehte ihn um Hilfe an. Er kehrte um und er wurde gerettet und er wurde gesund und er kam wieder klar. Belsatzer, verschließ doch nicht die Augen vor dieser großen Wahrheit. Vor dieser großen Wahrheit, die dein berühmter Vorfahre kapiert hat. Du kannst nicht gegen den heiligen Gott anleben. Du kannst es nicht. Und wenn du noch so viel Macht besitzt, du bist machtlos und hilflos vor ihm. Die Geschichte des Großvaters. Und dann die Schuld des Enkels. Und jetzt geht Daniel zum Angriff über. Vers 22, da sagt er, aber du, Belsatzar, sein Sohn, also sein Enkel, du hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles wusstest. Obwohl du das alles wusstest. Sondern du hast dich gegen den Herrn des Himmels erhoben. Und die Gefäße seines Hauses hat man vor dich bringen müssen, du und deine Mächtigen, deine Frauen und Nebenfrauen, ihr habt daraus getrunken. Und dann habt ihr die hölzernen, steinernen, eisernen, ehernen Götter gelobt, die weder sehen, noch hören, noch fühlen können. Und jetzt kommt's. Den Gott aber, der deinen Odem und alle deine Wege in seiner Hand hat, also der, dem du dein Leben verdankst, der, von dem dein Schicksal abhängt, den hast du nicht verehrt. Und das ist deine Schuld. Verstehen Sie, wie klar und eindeutig Daniel hier redet? Er sagt, Belsatzar, du hast den gleichen Fehler gemacht wie dein Großvater. Und bei dir ist es viel schlimmer, denn du kanntest dessen Geschichte. Du hast alles gewusst, obwohl du das alles wusstest, aber du hast es mit Füßen getreten. Es war dir egal. Du dachtest, du könntest es anders schaffen. Und dann hast du den entscheidenden Fehler gemacht, du hast dein Herz nicht gedemütigt. Wissen Sie, das ist das Grundproblem hinter jeder Sünde, dass wir unser Herz nicht demütigen wollen. Dass wir gegenüber dem lebendigen Gott hochmütig und stolz bleiben wollen. Dass wir nicht anerkennen wollen, du bist mein Gott. Und ich beuge mich vor dir. Und Belsatzar, du kannst dich nicht auf Unwissenheit herausreden. Ein Philosoph hat mal gesagt, was lernen wir aus der Geschichte der Völker? Wir lernen aus der Geschichte der Völker, dass die Völker aus der Geschichte nichts lernen. Diesen Satz hätte Daniel hier auch zitieren können. Wir lernen aus der Geschichte der Herrscher, dass die Herrscher aus der Geschichte nichts lernen. Belsatzar, du hast so viele Informationen vorliegen. Du hättest so deutlich gewarnt sein müssen. Und trotzdem hast du den heiligen Gott nicht ernst genommen. Und dann Vers 23, das ist das eigentlich Schlimme. Sondern du hast dich de facto, du hast dich in Wirklichkeit, ob du es weißt oder nicht, gegen den Herrn des Himmels erhoben. Das heißt, und das ist das Entscheidende, was wir sehen müssen, du hast dich mit deinem Leben an dem lebendigen Gott vergangen. Das ist das Problem. Und das andere, das sind alles die Symptome. Du hast diese Tempelgeräte missbraucht, du hast die toten Götzen gelobt und du hast dem einzig wahren Gott die Anbetung verweigert. Obwohl du ihm dein Leben verdankst, obwohl er dir den Atem gibt, obwohl du ohne ihn keine Sekunde existieren könntest und obwohl doch dein Leben in seiner Hand ist, Menge übersetzt sehr schön an dieser Stelle, von dem doch dein ganzes Schicksal abhängt. Von diesem Gott hängt doch dein ganzes Schicksal ab. Du hast gegen ihn angelebt. Und wissen Sie, was Daniel hier macht? Das ist Evangelisation in Reinkultur. In diesen Sätzen von Daniel erkennen wir, was der Kernbestand jeder evangelistischen Botschaft ist. Wir müssen den Menschen sagen, du, der heilige Gott, dem du dein Leben verdankst, der hat dein Leben in der Hand. Der heilige Gott, das ist die letzte Instanz, vor der du dein Leben verantworten musst. Und so wie du bist und so wie du dein Leben gelebt hast, kannst du vor diesem Gott nicht bestehen. Denn ob du es weißt oder nicht, du hast dich an Gott vergangen, du bist persönlich an Gott persönlich schuldig geworden. Und er bewertet das als Feindschaft. So ist Vers 23 zu verstehen. Du hast dich gegen den Herrn des Himmels erhoben. Das ist der Kern jeder evangelistischen Diagnose. Und dahin müssen wir früher oder später mit jedem Menschen kommen, dem wir das Evangelium erklären, dass wir ihm sagen, du hast dich vergangen an dem lebendigen Gott. Vorletzte Woche, vom 24. bis 28. April, fand in Hamburg eine sogenannte Jugendevangelisation statt, genannt Jesus House, in der Fischauktionshalle. Und sie wurde von dort übertragen in etwa 750 Orte Europas. Das ist gewissermaßen das Jugendprojekt von Pro Christ. Unsere Studenten haben die Kurzpredigten dieser Evangelisationswoche in der letzten Woche im Internet nachträglich gehört und analysiert. Und ich muss Ihnen sagen, wir waren wirklich erschüttert. Erschüttert, welche Botschaft den Jugendlichen da in ganz Europa ausgerichtet wurde. Von dem, was Daniel hier sagt, von dieser Kernbotschaft, ist kaum deutlich geredet worden. Man hat viele christliche Begriffe gebraucht. Man hat vom Sinn des Lebens gesprochen und von den Ängsten. Und man hat etwas blumig von der Liebe Gottes geredet. Aber diese große, grundlegende Wahrheit, wie Gott unser Leben sieht und wo unser größtes Problem ist und dass wir uns an Gott vergehen, diese Wahrheit wurde den jungen Menschen weitgehend verschwiegen oder höchstens in homöopathischster Kleinstverdünnung gereicht. Und wissen Sie, was das Problem dabei ist? Das Problem liegt darin, dass wir den Menschen, die so etwas hören, ein völlig falsches Verständnis von dem heiligen Gott vermitteln. Das ist die große Not. Nicht, ob dann ein bisschen die Musik ein bisschen schöner oder ein bisschen schlechter ist, darüber kann man auch sehr viel diskutieren und nachdenken. Aber das Problem liegt viel, viel tiefer. Dass den Menschen ein völlig falsches Verständnis davon vermittelt wird, ein viel zu harmloses Verständnis, wer denn Gott sei. Und dann hat die eine Verkündigerin da gesagt, Jesus kann es überhaupt nur wagen, dich aufzufordern, ihn zu lieben, weil er dich selbst so geliebt hat. Deswegen kann er es überhaupt auch nur wagen, dich darum zu bitten, ihn zu lieben, so als Gott uns, als ob Gott uns gegenüber eine Bringeschuld hätte, so als ob er uns brauchte. Und das Ganze mit vielen frommen Worten, diese amputierte Halbwahrheit, die wird den Gemeinden und Jugendlichen europaweit als das vollständige Evangelium präsentiert. Und das ist wirklich, es ist zum Heulen, wie viel Verwirrung und Verführung hier geschieht. Unter der Überschrift Evangelisation. Verstehen Sie, auf diese harmlose Tour wird den Jugendlichen weder Gottes Heiligkeit und Gottes gerechte Forderung deutlich, noch die Tiefe seiner hingebungsvollen Liebe. Es wird alles so harmlos, es wird alles auf dieser Ebene menschliche Sehnsucht, menschliche Furcht und der Jesus, der dich durchs Leben bringt, und dann ist irgendwann auch nochmal von der Schuld die Rede. Ich bitte Sie, das richtig zu verstehen. Wir sagen das wirklich nicht selbstgerecht, sondern wir sagen das voller Schmerz. Und es ist auch mit dem Kritisieren nicht getan. Das haben unsere Studenten auch immer wieder gesagt letzte Woche. Wir müssen darum ringen, bessere Evangelisationen auf den Weg zu bringen. Wir müssen dafür kämpfen, dass besser und bibelgemäßer evangelisiert wird. Das ist unsere Aufgabe. Wir haben die ganze Wahrheit zu sagen. So wie Daniel. Und der kommt dann in Vers 24 auf die Zielgerade seiner kurzen Ansprache. Und ich bin Ihnen dankbar, dass Sie die Geduld für diese Zielgerade noch haben. Sie sehen auch noch alle ganz frisch aus. Er bringt das dann nochmal auf den Punkt. Er weicht dieser Konsequenz nicht aus und er bringt dann nach der Geschichte des Großvaters und der Schuld des Enkels in Vers 24 bis 28 das Urteil Gottes. Und jetzt kommt's. Er formuliert das ganz eindeutig. Hören Sie her, wie das klingt. Darum, sagt er schließlich dem Belsazar, darum wurde von ihm, von diesem Gott, den du nicht verehrt hast, diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. So aber lautet die Schrift, die dort geschrieben steht, Mene, Mene, Tekel, Upardin. Und sie bedeutet dies, Mene, das ist, Gott hat ein Königtum gezählt und beendet. Tekel, das ist, man hat dich auf der Waage gewogen und zu leicht befunden. Peres, das ist, dein Reich ist zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Verstehen Sie, Gottes Urteil ist so eindeutig, dass es sich mit drei aramäischen Begriffen zusammenfassen lässt. Erst der Begriff Mene, das heißt gezählt. Gott hat bilanziert, Gott hat Bilanz gemacht von deinem Leben. Deine Tage sind gezählt. Und das heißt, sie werden langsam ausgezählt. Und dann Tekel, Gott hat dich gewogen, Gott hat dich beurteilt.
Gott hat dein Leben auf seine Waagschale gelegt und er ist zu dem Ergebnis gekommen, dass du zu leicht bist. Das Gewicht, was du auf die Waage bringst, ist zu wenig. Du bist ein religiöses Leichtgewicht. Du kannst vor Gott nicht bestehen. Und dann Uparsin. Parsin, das ist die Mehrzahl von Peres und das U davor ist so wie unser Und. Und Gott hat dein Reich zerteilt. Er wird es deswegen die Mehrzahl Parsin auseinandernehmen in mehrere Teile. Und das babylonische Weltreich wird in das medo-persische Weltreich übergehen. Und schauen Sie, interessant, Daniel, er lebt noch mit als Greis, wie sich ein Teil seiner Prophetie, die er als junger Mann gegeben hatte, erfüllt. Das große goldene Haupt, das babylonische Weltreich, wird jetzt abgelöst von den Persern. Und das Urteil, das müssen wir sehr deutlich sehen, dass Daniel hier spricht zu Belsazar, das ist nicht nur politisch, sondern das ist auch persönlich gemeint. Nicht nur dein Königreich ist gescheitert, Belsazar, sondern auch dein Leben. Vor Gottes Instanz hast du keine Chance, mit deinem Leben ungeschoren davonzukommen. Und sehen Sie, das ist genau die gleiche evangelistische Wahrheit, die der lebendige Gott jedem von uns vor Augen führt. Auch du bist gezählt, auch dein Leben ist gewogen und auch du bist zu leicht befunden. So hat es Johannes der Täufer dem Herodes gesagt. Und Herodes wollte es nicht glauben, bis er am Ende grauenvoll starb. So hat es Paulus zum Beispiel in Apostelgeschichte 24 dem Gouverneur Felix gesagt. Da steht, er hat ihm den Glauben von Jesus verkündet. Und er sprach von der Gerechtigkeit Gottes. Und von der Keuschheit, an der Felix seine Sünde erkennen konnte. Und von dem zukünftigen Gericht. Darüber redete Paulus in diesem evangelistischen Gespräch. Und darum, liebe Leute, wer will, dass andere die Chance haben, Frieden mit Gott zu finden, der muss ihnen reinen Wein einschenken. Wer will, dass andere Menschen die Chance haben, Frieden mit Gott zu finden, der muss ihnen die ganze Wahrheit sagen. So wie Daniel hier. Wir können nicht in jedem Gespräch und in jeder Situation immer alles gleich sagen. Aber es muss unser Ziel sein, mit den Menschen dahin zu kommen, dass wir ihnen die ganze Wahrheit mitteilen und dass wir nichts verschweigen, früher oder später. Und in diesen deutlichen Worten, die Daniel da überhaupt nicht polternd ausrichtet, der hat nicht so auf den Putz gehauen und gesagt, jetzt will ich das nochmal sagen, was ich schon lange sagen wollte, ihr alten Heiden. Das hat er nicht gesagt. Aber er hat präzise die Wahrheit Gottes ausgerichtet. Da drin steckte so ein letztes Rufen, ein letztes Werben, ein letztes Einladen Gottes. Und Belsazar, er kannte die Geschichte seines Großvaters. Er hätte Zuflucht bei demselben Gott suchen können. Und für uns heute ist diese Zuflucht noch deutlicher ausgewiesen am Kreuz von Jesus Christus. Und Christus lädt uns ein und sagt, komm her, ich habe mein Leben für dich gegeben. Ich habe mein Leben für dich in die Waagschale gelegt, sagt Jesus. Ich habe mein Leben damals am Kreuz in die Waagschale geworfen und für dich bezahlt, für deine Schuld die Strafe getragen. Und du darfst jetzt sagen, Jesus, rette mich. Wenn ich ohne dich, Jesus, gewogen würde, dann wäre ich auch zu leicht. Dann hätte ich auch keine Chance. Aber Jesus, rette mich, der du für mich dein Leben in die Waagschale geworfen hast. Und dann gilt für uns auch, wie es in diesem Lied heißt, und das Mene Tekel, das auf deinem Leben stand, also dieses Urteil Gottes, du bist gewogen und zu leicht befunden. Das ist das Mene Tekel, das in diesem bekannten Lied gemeint ist. Das Mene Tekel, das auf deinem Leben stand, wird gelöscht von Gottes guter Vaterhand. Daniel hat diesen letzten Tag des babylonischen Weltreichs zu einer eindrucksvollen Kurzevangelisation genutzt. Und das ist auch interessant. Er hat nicht gesagt, es ist sowieso alles zu spät. Er hat gesagt, jetzt kommt das Gericht und Schluss, aus, vorbei. Sondern er hat bis zur letzten Sekunde geworben um diese Menschen. Er hat sie gerufen. Und dann bleibt nicht mehr viel Zeit, nur noch wenige Stunden. Und das Drama dieser Nacht endet mit einem kurzen letzten Akt und so auch unsere Predigt. Der fünfte Akt, ein schnelles Ende. Also nochmal, erster Akt, Gelage am Abgrund, zweiter Akt, Störung aus dem Jenseits, dritter Akt, hilflose Furcht und eine letzte Hoffnung, vierter Akt, Evangelisation im Festsaal und jetzt zum Schluss der fünfte und letzte kurze Akt, ein schnelles Ende. Man fragt sich natürlich, wie wird Belsazar jetzt reagieren? Und sehen Sie hin, wie er reagiert, es ist erschütternd. Hier in Vers 29, was steht da? Da befahl Belsazar, dass man Daniel mit Purpur kleiden sollte und ihm eine goldene Kette um den Hals geben. Und er ließ von ihm verkünden dort in diesem Thronsaal, dass er jetzt der Dritte im Königreich sei. Verstehen Sie, das ist der reagiert wie in Trance. Der tut so, als ob es immer so weitergehen würde. Nun gut, er hält sein Versprechen und ruft das noch aus vor diesen verzweifelten Menschen. Er ist jetzt der Dritte im Reich. Aber das ist makaber, diese Situation. Das perlt alles an ihm ab. Anstatt zu sagen, Mensch, Daniel, bete für uns. Oder sich hinzustellen und zu sagen, Leute, lasst uns auf die Knie gehen und umkehren, so wie es die Menschen in Ninive getan haben. Anstatt jetzt aus diesem Gelage einen Bußgottesdienst werden zu lassen und zu rufen, Herr, wir haben gegen dich gesündigt und wir kennen dich nicht einmal genug, aber erbarme dich über uns. Die Perser stehen vor der Tür, unser Leben ist bedroht. Wir bitten dich, lass uns umkehren. Nichts von dem. Das alles kommt nicht. Die Botschaft prallt ab. Er findet keinen Raum mehr zur Buße und sein Leben ist ein schreckliches Beispiel dafür, was es heißt, zu spät. Mit dieser Evangelisation, wenige Stunden vor dem Zusammenbruch, hatte Daniel die Tür nochmal einen Spalt weit geöffnet. Er hatte nochmal eine Zuflucht gezeigt. Aber Belsazar geht nicht mehr durch. Es ist zu spät. Und dann heißt es hier nur noch in Vers 30, aber in derselben Nacht wurde Belsazar, der König der Chaldäer, getötet. Die Bibel beschreibt das wieder nur mit knappsten Worten. Die griechischen Schriftsteller Xenophon und Herodot sagen noch etwas ausführlicher, was in dieser Nacht passiert ist. Sie berichten auch von diesem Fest und sie sagen dann, dass noch in dieser Nacht der persische General Gobrias, der wurde auch Ukbaru genannt, also Ukbaru oder Gobrias, der persische General mit seinen Truppen in den Palastbezirk einzieht. Und wir wissen aus antiken Aufzeichnungen, dass Gobrias etwas strategisch ganz Kluges gemacht hat. Er hatte vorher dafür gesorgt, dass der Euphrat vom Wasserspiegel her gesenkt wird. Er hat also Gräben ausheben lassen und Teile des Euphrats in diese Gräben umgeleitet. Dadurch sank der Wasserspiegel im Euphrat. Und da der Euphrat sich auch durch die Stadt Babel hindurchzog, konnten die Perser jetzt bei niedrigerem Wasserstand auf diesem Seeweg gewissermaßen in den Palast hineinfahren. Man konnte den Wasserweg unter den dicken Mauern nutzen und kam überraschend schnell und unerwartet dort in den Palast hinein. In dieser Nacht. Zwischen Daniels Predigt und Belsazars Tod dürften nur wenige Stunden gelegen haben. General Gobrias, so sagen die griechischen Schriftsteller, tötet ihn noch im Palast. Und so stirbt der König in Gottes Gericht hinein. Überlegen Sie mal, ein Jahrhundert vorher hatte der Prophet Jeremia diesen Tag beschrieben. In Jeremia 51, Abvers 30 heißt es, die Helden zu Babel werden nicht zu Felde ziehen, sondern in der Festung bleiben. Mit ihrer Stärke ist es aus. Ein Läufer begegnet den anderen und ein Bote dem anderen, um dem König von Babel anzusagen, dass seine Stadt genommen sei an allen Enden. Und die Furten, also die Seewege, die Flüsse, besetzt seien. Und die Bollwerke verbrannt und die Kriegsleute verzagt. Und genauso ist es gekommen. Das babylonische Weltreich und Belsazars Leben finden ein schnelles, jähes Ende. Und für uns ist das nicht einfach nur ein historischer Stoff, liebe Mitchristen, sondern mit diesem Kapitel führt uns der heilige Gott vor Augen, wie es um unser Leben bestellt ist. Und er führt uns vor Augen, wie ernst und gefährdet die Situation jedes Menschen ist, der über diese Erde geht. Wir werden alle gewogen und wir werden alle für zu leicht befunden. Auch über unserem Leben steht Gottes Mene Tekel. Aber es gibt eine Zuflucht. Es gibt eine einzige Zuflucht und das ist der gestorbene und auferstandene Jesus Christus. Und darum lasst uns doch auch als Gemeinde den Daniel zum Vorbild nehmen. Egal, wie weit der Zeiger an der Weltenuhr schon vorangeschritten sein mag, lasst uns klar und liebevoll und ohne Abstriche in den Festsälen und in den Katastrophen dieser Welt, lasst uns evangelisieren. Lasst uns die Botschaft von dem heiligen Gott, der unser Leben wiegt und der uns dennoch eine Rettung anbietet, lasst uns diese Botschaft bitte weitertragen. Und sollte jemand hier sitzen, dem vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben Gottes Mene Tekel bewusst geworden ist, dann bitte ich Sie, machen Sie nicht den gleichen Fehler wie Belsazar, sondern rufen Sie den lebendigen Gott an. Beten Sie zu dem Herrn Jesus Christus, dass er das Mene Tekel über Ihrem Leben auslöscht. Und retten Sie Ihr Leben gleich. Er ruft Sie heute. Amen.